Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Zusammengestellt heute von Jürgen Turunski vom Bermudafunk, dem Freien Radio im Raum Mannheim-Heidelberg. Und das sind heute die Themen. Der Memminger und Kemptner Staatsschutz dringt in die Wohn- und Geschäftsräume eines alternativen Zentrums ein und entwendet Datenträger, Computer und Dokumente. Im zweiten Beitrag geht es um die Situation in Fukushima, 3 Jahre nach dem Atomreaktorunfall. Und im dritten Beitrag haben wir ein Interview mit dem chinesischen Schriftsteller Liao Yiwu, der seine Zeit im Gefängnis als Lehrzeit bezeichnet und daraus Literatur entwickelt hat. Aber nun kommen wir ohne Umschweife zu unserem ersten Beitrag. Nachdem in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 2013 2 Mitglieder der Neonazi-Gruppierung Voice of Anger 3 Menschen mit Springmessern attackierten, dringen der Memminger und Kemptner Staatsschutz in Wohnungs- und Geschäftsräume ein und entwenden Datenträger, Computer und Dokumente. Allerdings nicht, wie zu erwarten wäre, bei Mitgliedern der gewalttätigen Skinhead-Gruppierung, sondern bei Menschen, die sich aktiv gegen Rassismus und Neonazis im Allgäu wenden. Ein Telefoninterview mit einem Aktivisten vom Reaktor, das ist ein Freiraum in Kempten, eine Art Zentrum. Und das Interview wurde geführt von Autorin von Exanthem vom Querfunk Karlsruhe.
Gab es da im Oktober 2013 eine Nazi-Messeattacke auf 3 Jugendliche? Kannst du uns da ein bisschen was drüber berichten?
Es war wohl einfach so, dass abends 3 Leute von Nazis angegriffen wurden, irgendwie an oder in der Kneipe. Es war mit Messer, mit den Worten, ich schlitze euch auf. Viel mehr dazu weiß ich aber auch nicht.
Ja, es war noch zu lesen, dass die Nazis von einer bestimmten Gruppierung, wahrscheinlich aus eurer Gegend, stammen.
Voice of Anger nennen die sich. Ja, das ist so eine relativ militante, nicht mehr so sehr aktive Gruppierung. Im Moment.
Sind dir weitere Übergriffe von Nazis oder andere rassistische Vorfälle aus der letzten Zeit bekannt?
Es gab ja im Juli, glaube ich, war es am Tänzelfest diesen Totschlag durch den Nazi, der dort am Feiern war. Der hat einen Menschen erst rassistisch angepöbelt und beleidigt und dann ihn umgehauen, was dazu geführt hat, dass er dann an der Sache gestorben ist. Ansonsten sind mir im Moment keine schwereren Übergriffe aus der letzten Zeit bekannt, aber es gibt immer mal wieder irgendwelche Vorfälle, wie zum Beispiel in Isny. Vor einigen Wochen gab es einen Anschlag auf das Asylbewerberinnenheim. Da wurde eine Flasche geworfen an die Scheibe, zwar nur am Treppenhaus, aber dann gab es vor 6 Jahren den Mord an Peter Siebert. Der wurde von einem Neonazi erstochen mit einem Bajonett.
Ja, und wie ist da so die Reaktion der Bevölkerung?
Na, also Reaktionen sind kaum vorhanden. Also jetzt bei der Geschichte in Kaufbeuern, da haben wir lange versucht, Veranstaltungen zu machen zur Sache. Also wir hatten eine Demo, die war relativ gut besucht. Ich meine, da waren 150 Leute, die aber fast ausschließlich von außerhalb kamen. An Kopfbeuter Bevölkerung war da nicht viel zu sehen. Wir hatten in dem Zusammenhang auch 2 Filmvorführungen von diesem Blut muss fließen. Da sind auch insgesamt bei diesen 2 Veranstaltungen so, ich denke mal, 15 Leute aufgetaucht, mehr ist da auch nicht zusammengegangen. Und das Einzige, was von bürgerlicher Seite passiert ist zu diesem Totschlag, das war ein Solidaritätskonzert für die Familie, auf dem aber das von der Thematisierung her nicht weitergegangen ist, als sich gegen Gewalt zu äußern, und von Neonazis war da gar nicht die Rede auf diesem Konzert.
In den Räumen des Reaktor befinden sich die Redaktionsräume des antirassistischen Jugendaktionsbüros. Dort wird auch viel Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema gemacht. Anfang diesen Jahres wurden genau diese Räume vom Staatsschutz durchsucht.
Da aus dem antirassistischen Jugendaktionsbüro heraus die Demo angemeldet wurde, die im November eben stattfand wegen diesem Totschlag am Tänzelfest, und an dieser Demo es einen Redebeitrag vom Band gab, anonym zu diesem Vorfall in Memmingen. Als die Leute mit dem Messer angegriffen wurden, ist die Konstruktion die, dass wir als AnmelderInnen die eine Aufzeichnung davon haben könnten und damit, wenn sie diese Aufzeichnung bei uns finden würden, die Urheberinnen dieser Aufzeichnung und damit direkte Zeugin von dem Vorfall hätten finden können. Deswegen haben sie bei uns eine Hausdurchsuchung gemacht, nachdem zuvor nur eine Vernehmungsaufforderung von der Polizei kam. Also die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, nochmal mit der Staatsanwaltschaft zu versuchen, ja, direkt Hausdurchsuchung. Ihnen klar ist, aus welchem Milieu dieser Messerangriff kommt, weil ja, selbst im Durchsuchungsbeschluss hieß es, dass das aus äußerst enger Kreisung geschehen ist.
Das klingt sehr konstruiert. Haben Sie da keine anderen Möglichkeiten gesehen, Zeugen zu finden?
Auf uns sind keinerlei sonstige Versuche bekannt, außer dass ich eben zur polizeilichen Vernehmung geladen wurde. Sonst ist da an Ermittlungen nicht viel passiert, außer dass ein Mensch von einem Bündnis gegen Rechts angerufen wurde, ob er was weiß. Ansonsten ist da wohl nicht viel passiert. Sie haben einfach alles, was wir an Computern und Datenträgern, sofern sie es gefunden haben, haben sie alles mitgenommen. Bei uns die komplette technische Infrastruktur einfach mal abgeräumt, das halt fatal war, weil wir erstmal nicht mehr arbeiten konnten. Wir mussten uns halt alles neu organisieren. Die Daten hatten wir zum Teil gebackupt, zum Teil waren sie halt dann erstmal weg. Und dazu haben sie sich damit überhaupt nicht im Entferntesten im Zusammenhang stehende Dinge mitgenommen, wie Mitgliederdaten vom Verein oder Finanzkram oder sowas. Also ganz klar ist, dass das mit dem Vorfall überhaupt nichts zu tun haben kann. Diese ganzen Dokumentengeschichten, die haben wir mittlerweile wiederbekommen. Das ging relativ schnell, das hat, glaube ich, nur 2 Wochen gedauert. Und was die Datenträger und Computer angeht, die sind auch erstaunlich schnell schon wieder fertig damit. Die sollen wir abholen, morgen früh, glaube ich sogar. Ob die da an irgendwas rangekommen ist, also ich habe das versucht rauszufinden. Ich habe mir die Akten von der Staatsanwaltschaft angeguckt. Da ist aber sonderbarerweise kein Bezug auf irgendwelche Auswertungen oder sonst irgendwas, was mit den beschlagnahmten Sachen passiert ist. Und vom Ermittlungsstand steht da sonst halt auch leider nicht drin. Es ist davon auszugehen, dass sie nichts gefunden haben, weil alles, was sie mitgenommen haben, war verschlüsselt, und von dem her dürften sie sich da relativ schwer tun, irgendwas außer Datenmüll zu bekommen.
Na, das wäre ja schön.
Ja.
Ihr lasst euch diese Durchsuchung ja auch nicht gefallen. Wie wollt ihr da jetzt dagegen vorgehen?
Also momentan ist bis vor kurzem eine Beschwerde anhängig gewesen am Landgericht. Mhm. Die wurde, wie das zu erwarten war, zurückgewiesen, weil, also das ist beinahe das gleiche Gericht, die sind nebeneinander in derselben Stadt, das Landgericht und das Amtsgericht, was den Beschluss gefasst hat. Da haben wir noch nicht mit viel gerechnet. Ich werde dagegen auf alle Fälle wieder vorgehen, und dann werden wir, also abgesehen von dem Beschluss, den wir für rechtswidrig halten, auch noch die Maßnahme an sich mit Rechtsmitteln angreifen. Mal gucken, was da in den höheren Instanzen rauskommt, weil dass sie Redaktionsräume von der Zeitung durchsucht haben, ist denen mittlerweile auch klar, dass das nicht so ohne war. Also das hat von so um die 10 Seiten die Akte auf 80 Seiten in den Nachermittlungen aufgebläht, weil sie versucht haben, irgendeine Argumentationsweise zu finden, wo sie widerlegen hätten können, dass hier Redaktionsräume drin sind. Behaupten aber einfach nur, nee, da sind keine Redaktionsräume drin. Also obwohl die Zeitung schon seit über einem Jahr erscheint, hätten wir uns das alles ausgedacht, um die Hausdurchsuchung rechtswidrig erscheinen zu lassen.
Ja, du sagst, dass die Förderung der EU ausgelaufen ist, und wie stellt ihr das alles so finanziell auf die Beine?
Momentan haben wir also relativ viele Leute, die uns monatlich mit Kleinstbeträgen unterstützen, so zwischen 3 und 7 Euro. Damit können wir aber nicht das ganze Projekt stemmen. Das sind leider noch zu wenig Menschen, die das gerne so machen würden. Deswegen haben wir noch ein paar andere solidarische Menschen gefunden, die uns Geld geliehen haben, aber auf Dauer funktioniert das leider so nicht mehr weiter. Deswegen ist unsere Idee, dass wir erstens mehr von diesen Menschen bekommen, die uns kleine Beträge spenden, dass wir die Miete zahlen können, dann mit Projektförderungen und anderen Förderanträgen, dass wir da noch was zusammenbekommen. Da möchten wir aber auf alle Fälle darauf aufpassen, dass wir nicht zu abhängig davon werden, dass wir nicht einfach abgesägt werden können von irgendeiner Stelle. Deswegen sind uns total wichtig diese kleinen solidarischen Spendengeschichten. Und dann würden wir gerne noch dieses Jahr an verschiedene Städte fahren, wo die Infrastruktur besser aufgebaut ist, da Vorträge zu unserer Situation machen und uns wünschen, dass da Soli-Partys und Soli-Konzerte gemacht werden, wo wir dann uns wieder weiter finanzieren können, eben über die besser aufgestellten Strukturen in anderen Gegenden Deutschlands.
Kannst du uns zum Schluss nochmal die Adresse eurer Homepage nennen?
Die Homepage wäre www.react.or.ke, wie react.or.campsite.
Hier nochmal die Internetadresse ohne www, react mit C geschrieben, .or.ke. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Die Situation ist unter Kontrolle. Keine Entschädigung mehr für Betroffene des Super-GAUs. Die Situation rund um den havarierten Atomreaktor Fukushima Daiichi am dritten Jahrestag nach dem Erdbeben und Tsunami beschreibt die Anti-Atom-Aktivistin Akiko Yoshida aus Tokio. Ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Wie ist denn die Protestlage in Japan derzeit?
Nach dem Desaster sind sehr viele Leute dazugekommen, sich an die Regierung äußern oder auf die Straße gehen. Ich habe auch danach angefangen zu protestieren oder was zu machen, also Anti-Atom-Bewegung. Ja, bei FOI Japan, wir haben uns auch direkt nach dem Unfall geschlossen, dass wir richtig mit den Themen Fukushima und Atomenergie, Energiewende zu beschäftigen. Jetzt bin ich mit zwei anderen Kolleginnen dabei.
Ich glaube, ich habe jetzt noch keine Bilder gesehen aus Japan, dass die Leute wirklich auf die Straße präsent zeigen. Ist das so?
Die Demonstration vor dem Premierministershaus dauert jetzt schon seit mehr als ein Jahr, also fast zwei Jahren. Und besonders vor dem Wiederanfall der OI-Reaktoren im Juni 2012 waren ja etwa 200.000 sogar sich gesammelt und ja gegen die Regierung protestiert.
Also doch eine relativ breite Mobilisierung. In den Medien kommt das dann aber nicht so rüber, oder? Wie ist das in Japan und international?
Wie in Deutschland, die großen Medien oder Fernsehen berichten natürlich etwas weniger über Fukushima oder die Folgen der Strahlenbelastung oder die jetzige Situation. Es gibt aber auch viele unabhängige Medien oder unabhängige Journalisten, die also ganz, ganz viel über die Situation in Fukushima berichten.
Wie ist das mit dem Betreiber TEPCO? Hat der da vielleicht auch einen Daumen drauf und sagt hier, wir wollen vielleicht nicht zu viel Aufmerksamkeit?
Nicht nur TEPCO, sondern es gibt die Netzwerk von Stromversorger und ja, große Medien oder Firmen haben starke Zusammenhang mit denen. Ja, deswegen ist es also offiziell nicht leicht, so Atomaufstieg auszusprechen, aber trotzdem gibt es auch sehr viele Leute, die jetzt kritisch sind. Zum Beispiel sogar bei der Regierungspartei, Liberaldemokratische Partei, sind auch doch etwa 50 oder etwas mehr als 50 Abgeordnete, die gegen Atomenergie sind.
Und wie sieht das dann praktisch aus? Gibt es da jetzt vielleicht schon eine Energiewende oder so?
Wir haben das Prozess begonnen, nach dem Unfall Energiepolitik komplett zu revidieren. Im Sommer 2012 gab es eine große Nationaldebatte über Energie- und Umweltpolitik. Damals war die Demokratische Partei an der Regierung. Und wir hatten zwei Monate große Diskussion mit so Informationstreffen in 11 Städten und auch Public-Kommentare oder auch öffentliche Meinungsforschung von großen Medien. Wir haben eine Kampagne geführt, möglichst viel Public-Comments an die Regierung zu schicken. Ja, wir haben etwas dadurch gelungen. Die gesamte Zahl der Kommentare waren etwa 90.000. Erstaunlicherweise mehr als 80% davon waren für Atomausstieg und 87% sogar sofortige Atomausstieg. Das ist ein großer Erfolg gewesen von der bürgerlichen Bewegung und dadurch wurde also eine Atomausstiegsvision von der Regierung veröffentlicht. Das war im September 2012. Aber dann kam der Regierungswechsel und jetzige LDP ist an die Regierung gekommen und der Premierminister Abe hat kurz nach der Regierungsbildung geäußert, diese Atomausstiegspolitik komplett zu revidieren. Aber eigentlich muss diese Nationaldiskussion nicht so einfach ignoriert werden. So ist die Situation jetzt. Jetzt hat die Regierung, die Wirtschaftsministerium, einen Entwurf veröffentlicht für die neue Energiebasisplanung mit also weiterer Nutzung von Atomenergie. So, das wird ja bald im Kabinett entschieden. Ja, leider geht die Nationalpolitik weiter so mit Atomenergie, aber deswegen denke ich, dass die bürgerliche Bewegung und die konkreten Maßnahmen und Bewegungen auf kommunaler Ebene doch sehr wichtig.
Da gibt es jetzt ja auch schon Initiativen, habe ich gehört, so genossenschaftliche, regionale Ansätze.
Ja, das ist schon sehr viel in ganz Japan. Auf nationaler Ebene kann ich leider nicht optimistisch sein, aber wir können die bürgerliche Bewegung auch nicht unterschätzen. Und davon müssen wir doch beginnen.
Jetzt habe ich schon gehört, dass nach 3 Jahren, dass die Krebsrate bei Kindern schon hochgegangen ist in der Umgebung. Kann man sonst da noch sagen, was die Auswirkungen sind auf Umwelt und Mensch?
Ja, Gesundheitsuntersuchung wurde von der Regierung und der Präfektur Fukushima, dem medizinischen Institut der Präfektur Fukushima, gemacht. Aber das ist nur in der Präfektur Fukushima begrenzt. Das ist ein großes Problem. Und die Schilddrüsenuntersuchungen ist nur für die Kinder unter 18 Jahre alt beim Desaster in der Präfektur Fukushima. Und die Untersuchungsgruppe, also die Kinderzahl, ist 360.000. Und davon wurde also bis jetzt 270.000 Kinder schon untersucht. Und davon wurde 33 Kinder als Schilddrüsenkrebs genannt und 41 Kinder als Zweifel. So, wir können nicht direkt sagen, dass diese Kinder Schilddrüsenkrebs an Kindern Zusammenhang mit Atomunfall hat, aber wir können das auch nicht also ignorieren. Oder
dann gibt es ja auch Hunderttausende Menschen, oder ich weiß nicht genau, wie die Zahl jetzt ist, die ja ihre Häuser und ihren sämtlichen Besitz verloren haben. Wie geht's denen denn eigentlich?
Die Evakuierungspolitik der japanischen Regierung ist mit 20 Millisievert Grenzwerte, also sehr politisch festgelegt. Ja, die Leute in offiziellen Evakuierungszone, etwa 100.000, die wurden jetzt evakuiert innerhalb Fukushima oder außerhalb. Aber sogar diese offiziellen Evakuierungszonen werden jetzt nach und nach gelöscht. Und dann bekommen die Leute die Entschädigungsgeld nicht mehr. Okay. Das ist das Problem. Viele von jungen Familien möchten nicht mehr nach Fukushima zurückkehren. Aber dann mit wenigen Entschädigungsgeld, wie machen die Leute?
Der dritte Beitrag ist ein Interview mit Liao Yiwu im Rahmen des 8. Literaturfestivals in der Mannheimer Feuerwache war er hier. Liao Yiwu ist ein Schriftsteller, Dichter und Musiker, der international durch seine Reportagen in Fräulein Hallo und der Bauernkaiser Chinas Gesellschaft von unten bekannt wurde. 2012 wurde er für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels nominiert. Die Entgegennahme des Preises wurde jedoch von den chinesischen Behörden verhindert. Denn es war ihm ab 2010 verboten, seine Werke im Ausland vorzutragen oder zu veröffentlichen, was einem permanenten Ausreiseverbot gleichkam. Seine Werke sind in China verboten, obwohl er sich gar nicht direkt politisch äußert, sondern lediglich die Schicksale und das Leben von Menschen in China beschreibt. Im Sommer 2011 gelang Liao Yiwu die Flucht über Vietnam nach Deutschland. Er lebt seitdem im Exil in Berlin. Hertha Müller, die auch seine Lektorin im Fischer Verlag ist, merkte in ihrer Rede zur Vorstellung von Liaos Buch Für ein Lied und 100 Lieder an, was mir beim Lesen von Für ein Lied und 100 Lieder außerordentlich gefallen hat, dass die dokumentarischen Passagen des Buches von den poetischen durchkreuzt bzw. ergänzt werden. Kurt und Peter vom Bermudafunk in Mannheim interviewten Liao Yiwu. Begleitet wurden sie von seiner Dolmetscherin Yemi Guo, die seine Antworten freundlicherweise übersetzt hat.
Wie suchen Sie die Protagonisten Ihrer Geschichte aus? Wie treffen Sie sie? Wie arrangieren Sie sich, mit ihnen zu treffen, um über Ihre Geschichte zu erzählen?
Wissen Sie, das Land China ist ein Imperium der Geschichten, bunten Geschichten. Und man kann überall laufen, in den Gassen oder irgendwo in der Straße, aber man trifft immer die Menschen und in jedem Menschen verbirgt eine wunderbare Geschichte. Und Geschichten als solche habe ich bereits mehr als 300 beziehungsweise Interview geführt. Und manchmal vergesse ich es auch, wer ich überhaupt bin. Ich fühle mich auch so nah an diesen Leuten und ich bin eigentlich auch einer von denen.
Die Reportagen sind als Idee erst entstanden nach Ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. Ist es so entstanden oder waren die Reportagen schon vorher da?
Es hatte begonnen im Gefängnis, was Sie gefragt haben, die meine Reportage-Literatur. Weil im Gefängnis saß ich in Zelle mit einem Ehefrau-Mörder oder auch Menschenschmuggler zusammen. Und die haben ununterbrochen, haben sie mir immer ihre Geschichten erzählt. Und zwar sind sie genauso wie ich irgendwie ein Chinese. Aber diese Leute waren mir so fremd. Und zwangsweise musste ich deren Geschichte zuhören. Und im Laufe der Zeit habe ich mir gedacht, ich muss die Geschichten raufschreiben.
Ich habe 2008 in Peking einen chinesischen Filmmacher, Cihu, interviewt. Und der hat einen Film über Organraub gedreht. Allerdings nur Organraub in China. Ist da was dran, dass auch in chinesischen Staatsgefängnissen Leute umgebracht werden von Staatswegen und ihre Organe beraubt? Also nicht nur Hingerichtete, sondern auch Leute, die normale Gefangene im Gefängnis sind. Und wenn sie sehr gesund sind, die werden einfach unter irgendeinem Grund, werden die Angehörigen benachrichtigt, er ist verstorben, einer Infektionskrankheit oder sowas, aber in Wirklichkeit wurden sie umgebracht und ihre Organe beraubt. Ist in dieser Geschichte was dran?
In China, in der
Aber in meinem Buch habe ich auch über so einen Menschen geschrieben, für ein Lied und 100 Lieder, wo ich auch im Gefängnis so einen Menschen kennengelernt habe. Er war auch mein Gefängnisgefährte und einmal hatte der die Beamten vertauscht, also dieser Gefängniswächter. Die haben gleichen Namen, aber er war eigentlich nicht derjenige gewesen. Aber trotzdem wurde er dann ausgerufen und dann war er weg. Und da kam er paar Stunden später zurück, aber war wirklich so gelähmt, als ob er irgendwie nichts mehr zu gebrauchen sei. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn los? Dann sagt er mir, ach, mir ist so schlecht. Ich habe da irgendwie mein Herz kann nicht richtig schlagen. Und als ob das Herz irgendwie stehen bleiben will. Ich habe den Eindruck, irgendwie, als ob ich im Universal irgendwo eine Spiel gespielt habe, dass ich jetzt so schwach geworden bin. Und ich kann genau, was für ein System dahinter verbirgt, kann ich nicht wissen, auch nicht bestätigen. Aber was ich an meinem eigenen Leib erlebt habe, diese Menschen, was sie da erlebt haben, das kann ich ihnen erzählen. Und das habe ich auch in meinem Buch reingeschrieben.
Man merkt bei Ihrer Prosa, bei Ihren Schriften, dass Sie Lyriker sind, zwar ein Lyriker, der sehr viel schreibt. Es macht sich sehr angenehm bemerkbar, diese Kombination, lyrische Elemente, Reportage-Elemente, das finde ich großartig.
那个，那当然，我在一个诗人和一个历史的记录者。
Ja klar, das ist, ich war ein Dichter und so ist es in mir geprägt. Aber wissen Sie, also so würde ich nicht als eine sonderbare Eigenschaft betrachten. Zum Beispiel in meinem neuen Buch, Dun Dun Tänzerin und der Sichuan Koch. Ja, so betrachte ich auch dieses Sichuan Koch. Er hat auch so eine ganz wunderbare, gedichtartige Elemente in seinem Kochen gezeigt. Ja, so jedes Prozedere, ja, und dann muss es so ganz streng wie darauf geachtet werden und so. Und ich denke, das ist ein ähnlicher Geist, ja, wie man dann seinem Zeug treu bleibt.
Chinesisches Essen in Deutschland bzw. in Berlin, ist es eine absolute Katastrophe oder kochen Sie selbst noch?
Na, dann ist es ganz nicht essen. Ich bin nicht der deutsche Küche, ich bin nicht der deutsche Küche. Das ist ganz nicht essen. Ich habe viele Freunde, die meine deutsche Küche gegessen haben.
Ja, klar, die beste chinesische Küche findet man nur in meiner Küche. Und nicht, also viele, Hertha Müller zum Beispiel, mein Lektor des Fischer Verlags, Peter Seelen, die alle haben schon mal meine Küche gekostet. Und auch meine Dolmetscherin E-Mail, die kennen alle meine Küche. Also das ist zwar sehr scharf, ja, was ich koche, aber da, nachdem man gegessen hatte, dann hat man fast das wirkte fast so, als ob man Opium genommen hat, ja, dann will man auch immer noch mehr. Insofern, das ist nicht vergleichbar mit der sogenannten chinesischen Küche in Deutschland.
Das war ZIPFM vom 19. März 2014. Mein Name ist Jürgen Torunski. Ich bin vom Freien Radio Bermuda Funk Mannheim Heidelberg. Und ich habe die heutigen Beiträge zusammengestellt. Morgen gibt es wieder ZIPFM von der Wüstenwelle aus Tübingen. Auf Wiederhören.